wenn wir zum Paralympics fahren, dann will ich da natürlich auch nicht nur Beifang sein, sondern auch eigentlich was reißen. Also ich sehe für uns trotzdem das Halbfinale als anvisiert.
Ich tue es definitiv für den Sport, weil der einfach unfassbar geil ist.
Deshalb wären diese Spiele auch unsere Spiele.
Siebzig Tage bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics 2024 in Paris und hier ist eure frische Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast, wie immer präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe.
Und für euch am Mikro sind auch heute wieder Philipp Wegmann, den habt ihr gerade gehört, und ich, Dorian Aust. Und am anderen Ende unseres Videocalls, wir sind ja immer digital zugeschaltet, haben wir heute mal wieder zwei Gesichter und zwei Stimmen. Wir tauchen ein ins Rollstuhl-Rugby.
Und weil es ein Mixteam ist, haben wir passenderweise eine Frau und einen Mann dabei. Schön, dass ihr dabei seid und da seid. Mascha Mosel und Jens Sauerbier. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallöchen, Grüße.
Ja, sehr gern. Mascha, es sind noch etwas mehr als 2 Monate bis Paris. Was ist denn bei dir im Moment so, was beschäftigt dich am meisten? Ist es irgendwie Fitness? Ist es Kofferpacken, was man alles mitnehmen darf? Sind es Ticketanfragen aus dem Freundeskreis?
Ja, wahrscheinlich so von allen so ein bisschen. Am meisten steht für mich auf jeden Fall im Vordergrund jetzt die körperliche Fitness, dass ich da einfach ja, meine beste Leistung erbringen kann. Aber ja, ich bin schon super aufgeregt und die ganzen Informationen, die man jetzt schon erhält, also über das olympische Dorf oder die Kleidung, die man bekommt, das ist alles super spannend und aufregend. Also wir mussten jetzt halt genaue Größen angeben und sowas, genau.
Das hat mich locker eine halbe Stunde gekostet, mich da durchzuklicken. Und ja, war ganz spannend. Ich habe mal durchgezählt, wir kriegen allein 8 Basecaps oder Mützen insgesamt. Ich weiß gar nicht, wann ich die alle aufsetzen soll.
Dass das ein bisschen länger dauert, sich da durchzuklicken und alle Größen und so weiter abzuchecken, liegt ja vielleicht tatsächlich auch daran, dass es für euch beide jeweils die erste Teilnahme ist. Wie ist so die Stimmung im Team? Aufregung, Vorfreude, Respekt, Anspannung, was überwiegt so im Team, Jens?
Ja, momentan bin ich eigentlich noch die Ruhe selbst, muss ich sagen. Wir haben seit unserer Qualifikation in Neuseeland auch noch keine gemeinsamen Trainingslager wieder gehabt. Wir hatten also ja, jeder erstmal eine kurze Regenerationsphase. Das war bei mir ein guter Monat. Und das Training ging jetzt langsam wieder los. Jetzt hat es mich natürlich kurz mal entschärft mit der Bronchitis. Bin ich gerade noch ein bisschen am Laborieren, dass die zu Ende geht. Aber dann treffen wir uns nächste Woche im kleinen Kreis zum ersten Trainingslager in Montabaur mit der holländischen Nationalmannschaft. Und ab da geht es dann langsam los. Ja, da wird es dann auch die Anspannung, denke ich, von Woche zu Woche größer. Aber auch die Vorfreude. Und ja, ich denke, wir haben dann mit unseren letzten 5 Trainingslagern noch eine gute Vorbereitung, hoffen wir. Hoffentlich auch unfallfrei, verletzungsfrei. Hatten wir in der Vorbereitung für unsere letzten wirklich großen Events immer Pech gehabt. Also immer sind irgendwelche Jungs ausgefallen, irgendwelche Mädels. Und das hoffen wir, dass wir das jetzt hier in der Kürze der Vorbereitung dann nicht davon betroffen sein werden. Aber ja, ich denke, die Vorfreude überwiegt größtenteils und ja, wir können kaum warten, dass es losgeht. Ja.
Weil vielleicht noch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer euch beide kennen, wollen wir euch nochmal ganz kurz in 2 kleinen kurzen Steckbriefen vorstellen. Und den ersten zu Mascha, den macht mal der Dorian.
Genau, Mascha Mosel ist 21 Jahre alt, ist in Bremen geboren, mittlerweile für das Mediendesignstudium nach Hannover umgezogen, spielt auch dort natürlich Rollstuhl-Rugby. Seit 2020 spielt sie Rollstuhl-Rugby. Nur ein halbes Jahr später war sie das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei. Und Mascha hat Zerebralparese, also eine motorische Einschränkung, ausgelöst durch eine Sauerstoffunterversorgung während der Schwangerschaft. Die größten Erfolge: 2 vierte Plätze bei den Europameisterschaften 22 und 23. Ja, und dann kommt natürlich noch das Highlight mit den Paralympics 2024.
Jens Sauerbier, 37 Jahre alt, geboren in Magdeburg, lebt mittlerweile in Leipzig und arbeitet da in Teilzeit beim Landesbehindertensportverband Sachsen-Anhalt. Spielt seit 2011 in der Rugby-Nationalmannschaft, seit 2009 spielt er insgesamt Rollstuhl-Rugby. Und Jens ist seit einem Autounfall im Alter von 16 Jahren querschnittgelähmt. Die größten Erfolge: 4 vierte Plätze bei den Europameisterschaften 2013, 2015, 2022 und 2023. Und eben auch mit dem von Dorian schon angesprochenen Highlight wartet jetzt noch die Teilnahme dann an den Paralympischen Spielen 2024. Bevor wir gleich auf so ein paar grundlegende Regeln und Abläufe zum Rollstuhl-Rugby nochmal eingehen und da ein bisschen was erklären, und weil das vielleicht auch nicht alle so unbedingt vor Augen haben, wollen wir nochmal ganz kurz ein Flashback bei euch eventuell auch auslösen und für alle, die zuhören. 24. März dieses Jahr in Neuseeland. Ihr spielt gegen Brasilien um das allerletzte Paralympics-Ticket für Paris. War das bisher so euer wichtigstes Spiel der Karriere? Jens, ich nehme mal dich als einen, der schon ein bisschen länger dabei ist.
Ja, wenn man es von der Gewichtung sieht, dann auf jeden Fall war das das wichtigste Spiel für mich in meiner Karriere, was die internationale Karriere betrifft, weil es einfach um das Ticket für die Paralympics ging. Ich hatte hier schon echt viele wichtige Spiele und auch Spiele, die sich dann positiv entwickelt haben. Aber wenn man es von der Gewichtung her nimmt, war das auf jeden Fall das Spiel, was am meisten als Resultat dann beinhaltet hat.
Ihr habt das Spiel am Ende mit 62-50 für euch entschieden und gewonnen. Damit ist Deutschland erstmals seit 2008 wieder bei den Paralympics mit einer Rollstuhl-Rugby-Mannschaft vertreten. Euer aktueller Bundestrainer Christoph Werner war damals selbst noch dabei und als Spieler im Nationaltrikot in Peking vor Ort. Welche Bedeutung hat denn diese Teilnahme für euch? Also jetzt überhaupt das erste Mal Paralympics, was löst das in euch aus?
Wie gesagt, ich bin ja auch noch gar nicht so lange dabei. Und es war, also ich meine, sowas kann man ja überhaupt nicht planen. Oder ich habe sowas auch, sagen wir mal, nicht erwartet, dass ich jetzt vielleicht wirklich bei den Paralympics dabei sein werde. Das bedeutet natürlich einfach sehr viel, weil es ja das größte Sportereignis ist, was es gibt, mit den sozusagen Besten der Besten und ja auch alles drumherum, die ganze Atmosphäre, dass wir wahrscheinlich auch sehr viele Zuschauer erwarten können, was ja gerade auch beim Rugby nicht so alltäglich ist. Das wird einfach was ganz Besonderes und bedeutet mir sehr viel.
Ja, bei mir ist es eher die, die Abrundung meiner Karriere oder meiner Highlights. Wenn wir zum Paralympics fahren, dann will ich da natürlich auch nicht nur Beifang sein, sondern auch eigentlich was reisen. Also ich sehe für uns trotzdem das Halbfinale als anvisiert, aber wenn ich so im Herbst meiner Karriere jetzt mal zurückblicke, 2008 habe ich es noch im Fernsehen angeguckt und bin dann eigentlich erst zum Sport gekommen dadurch. Und 15 Jahre später das dann zu erreichen, das ist ein langer Weg. Aber ich denke, das ist auch der verdiente Lohn, dran geblieben zu sein und auch das halbe Team eigentlich mitentwickelt zu haben, beziehungsweise auch entdeckt zu haben. Das macht mich recht stolz und das zeigt mir aber auch, dass es wichtig ist, nicht nur an sich selber zu denken, sondern auch die Leute um dich herum dafür zu begeistern, für das, was du eigentlich selber machst. Und der Lehrer von einem unserer Spieler hat damals mal zu mir gesagt, wenn der Schüler besser wird als der Trainer, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Und deshalb habe ich momentan nicht mehr so viel Spielzeit, aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn die Jungs dann das für mich mit erreichen. Und macht mich recht stolz, dann in Paris dabei zu sein. Und vielleicht klappt es ja dann auch noch mit LA im Anschluss.
Dann gibt es noch einen Winter der Karriere quasi nach dem Herbst. der soll kommen. Jetzt hast du das Ziel schon so ein bisschen, das heißt ein bisschen, du hast es eigentlich schon formuliert für dich, für euch mit Halbfinale. Das heißt aber, man spielt ja dann auch automatisch eigentlich zumindest mal mindestens um Bronze mit. Wen seht ihr da sonst noch aus den 8 mitfahrenden oder 7 mit euch mitfahrenden Nationen im Halbfinale? Wer sind eure größten Kontrahenten?
Die größten Kontrahenten sind die in unserer Gruppe. Das wird noch ausgelost, aber auf dem Niveau zwischen diesen Top 7, Top 8 mit uns zusammen gibt es gibt es keine großen Unterschiede mehr. Das war vor zwei, drei Paralympics noch absolut anders. Da hätte ich dir von vornherein sagen können, wie das Halbfinale aussieht. Mittlerweile sind das alles ganz, ganz enge Spiele. Da geht es um zwei, drei Punkte, zwei, drei Versuche pro Spiel im Unterschied. Das Turnover-Ratio ist, manchmal liegt das einstellig im gesamten Spiel. Das heißt, da ist es eigentlich mittlerweile, wie Johann Kolff gesagt hat, beim Fußball, ja, das ist ein Spiel der Fehler und wer weniger Fehler macht, der gewinnt. Das heißt, ich sehe eigentlich alle Teams in der Möglichkeit, ins Halbfinale zu kommen. Wenn ich mich, aber ich möchte mich auch gar nicht festlegen, weil wir wollen auch ins Halbfinale und von daher müssen wir die Leute schlagen, die vor uns auf der Brust stehen. Und von daher sage ich nur eins, wir wollen ins Halbfinale und alle anderen sind mir dann egal.
Wir können sie ja noch mal kurz alle platzieren, wer dabei ist, damit auch alle da auf dem gleichen Stand sind. USA, Kanada, Australien, Dänemark, Japan, Großbritannien und natürlich die Gastgeber aus Frankreich.
Also wenn ich einen Wunschgegner mir aussuchen würde, dann würde ich gerne gegen Dänemark spielen, weil wir gegen die in den letzten Europameisterschaften eigentlich kategorisch immer verloren haben. Da hatten wir immer ein schlechtes Viertel drin, sodass wir mal mit zwei verloren haben, mal mit drei verloren. Und das kann diesmal ruhig andersrum gehen, dass die mal ein schlechtes Viertel finden und ja, wir dann das glücklichere Ende für uns haben. Das wäre mir sehr angenehm, auf der höchsten Bühne die mal zu bügeln.
Das ist doch eigentlich das perfekte Selbstbewusstsein, wenn der Angstgegner zum Wunschgegner wird eigentlich. Und man dann alles vergessen machen kann. Sehr gut. Wir wollen noch mal ganz kurz in schnell auf die Regeln gucken, damit alle mal kurz abgeholt werden, wie Rollstuhl-Rugby überhaupt gespielt wird. Und ich würde mal mit den Basics am Anfang anfangen. Also gespielt wird auf einem Basketballcourt, circa 28 mal 15 Meter von den Abmessungen her. Also wird in der Halle gespielt. Zeit 4x8 Minuten und dann gespielt in Mixteams, die jeweils aus vier Spielerinnen und Spielern bestehen. Und Ziel des Spiels ist es, eine Art Volleyball in die Endzone zu tragen. Das gibt dann jeweils einen Punkt und die Endzone ist allerdings nur 8 Meter breit, also geht nicht über diese gesamte Spielfeldbreite. Und für jeden Angriff haben die Teams 40 Sekunden maximal Zeit. Dorian, ein paar Sachen haben wir noch.
Wäre zu schön, wenn hier das Regelbuch schon zu Ende ist. Es gibt natürlich noch so ein paar Details, wenn wir jetzt auf die Teams genau schauen. Jeder Spieler wird nämlich ähnlich wie beim Rollstuhl Basketball mit Punkten klassifiziert. Und zwar liegen die zwischen 0,5 und 3,5. Und man kann sich das auch ähnlich wie beim Rollstuhl Basketball so denken. Je größer die Einschränkung beim Fahren, Dribbeln und Passen ist, desto niedriger ist am Ende die Punktzahl und insgesamt dürfen dann nicht mehr als 8 Punkte sozusagen auf dem Platz stehen und sitzen und rollen. Mascha, du bist eine Zweieinhalberin, zweieinhalb Pointer. Jens, du bist 2,0er, sagt man das so?
Ja, kann man sagen, 2-Punkte-Spieler.
Rollstuhl-Rugby ist ähnlich wie Fußgänger-Rugby ein sehr körperlicher Sport. Also da geht es schon wirklich ordentlich zur Sache, da rappelt's gehörig. Das war es dann aber im Prinzip auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Es gibt den Ball statt einem, ich nenne es jetzt mal Ei. Die Lauf- und Passwege sind jetzt auch nicht so vorgeschrieben, wie man das vom Fußgänger-Rugby kennt, dass man nur nach hinten passen darf und nach vorne laufen. Das sind so die wichtigsten Regeln, die wir identifiziert haben. Habt ihr noch Ergänzungen und sagt, du kannst doch nicht Rollstuhl-Rugby erklären, ohne diese Regel zu erwähnen?
Also ich würde vielleicht noch dazu ergänzen, wo du eben auch schon die Klassifizierungspunkte erwähnt hast. Dadurch, dass es ja ein Mixed-Sport ist, bekommen halt Frauen noch so einen genannten Frauenbonus. Heißt, ich habe die Punktzahl 2,5 und dann kommt der Frauenbonus sozusagen obendrauf und dann spiele ich also der wird abgezogen und dann spiele ich mit 2,0 Punkten, so wie Jens, auf dem Feld. Ansonsten hast du es ganz gut zusammengefasst und erklärt.
Was wir uns gefragt haben, wenn wir das Beispiel eures Paralympics-Quali-Spiels gegen Brasilien uns anschauen, damals in Neuseeland, damals im März, da sind 112 Punkte gefallen, 62 zu 50. Das sind fast 4 Punkte pro Minute. Da kann man schon mal drüber stolpern, weil ihr habt 40 Sekunden für einen Angriff Zeit. Wie kommt es dazu, dass es eben so viele Tries gibt?
Das ist halt die Natur der Sportart. Die Offensive ist viel, viel stärker als die Defensive. Und dementsprechend auch durch die Evolution des Sports ist die Sportart natürlich viel, viel schneller geworden. Und es kommen andere Behinderungsformen mit ins Spiel, die schnellkräftiger sind, die mehr Muskulatur haben, die sie für den Rollstuhlvortrieb benutzen können und dementsprechend halt einfach schneller auf dem Feld sind als der typische Querschnittspieler. Und deshalb passieren auf hohem Level recht viele Tries, weil es viele Fast Breaks gibt, weil die Defensive einfach nicht so stark ist wie die Offensive. Das wird durch bestimmte Regeln probiert zu minimieren, wie zum Beispiel alle 10 Sekunden muss einmal gedribbelt werden oder man muss innerhalb von 12 Sekunden von der eigenen Grundlinie über die Mittellinie kommen. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Ideen und Überlegungen, wie man das Ganze noch mehr limitieren kann, dass es mehr Turnover gibt. Weil, was ich vorhin eingangs gesagt habe, es ist super spannend, das Spiel anzugucken, wenn es zwei gleich starke Mannschaften gibt, wenn dann Turnover-Ratio von vielleicht 5 ist. Aber wenn es jetzt ja, etwas abfällt von den Leistungsdichten her, dann wird es eigentlich nach dem ersten Viertel schon langweilig, weil die eine Mannschaft zieht weg und bei 10 Punkten vor 10 Versuchen Vorsprung braucht man dann eigentlich gar nicht mehr weiter mit zugucken. Das ist die Problematik noch an der Sportart und da sind die Regelhüter immer sehr drum bedacht, da die Defensive zu stärken.
Genau, ich glaube, dadurch wird schon mal so ein bisschen irgendwie klar, wie so der Charakter des Spiels ist. Was wir auch erwähnt haben und was natürlich auch wirklich den Sport irgendwie auch ausmacht, sind die Tacklings und eben die doch sehr spektakulären, ich nenne es jetzt mal Zusammenstöße, aber im Endeffekt sind die ja provoziert, also Tacklings ist, glaube ich, das richtige Wort. Erklärt doch mal, was ist noch erlaubt und wo hat man dann die Regel überschritten sozusagen? Jens, erklär mal, was darf man alles an Körperlichkeit da mit reinbringen ins Rollstuhl-Rugby?
Also grundsätzlich erstmal ist Rollstuhlrugby die einzige Kontaktsportart im Rollstuhlsport überhaupt. Das heißt, in keiner anderen Sportart ist der Stuhlkontakt oder Körperkontakt überhaupt erlaubt, außer im Rollstuhlrugby. Das ist auch explizit so gewollt, weil sich die Erfinder damals in den 70er Jahren ja, etwas abheben wollten vom Rollstuhlbasketball. Wir wollten keine Körbe irgendwo oben reinwerfen, sondern hatten aufgrund ihrer Muskulatur die Möglichkeit, nur mit dem Ball auf den Schoß irgendwo lang zu fahren. Und da hatten sie sich überlegt, wie können wir den stoppen, indem wir den in eine Karre fahren. Das heißt, das ist eigentlich die ganze Quintessenz des Sports, jemanden zu hitten und dadurch einen Hit zu provozieren, dass entweder der Ball verloren geht oder der Gegner dann so hart getroffen wird, dass er zu Boden geht. Passiert hier und da sehr oft mit legalen Hits. Da feiert natürlich die ganze Bank dann auch, wenn sowas passiert dem Gegner. Aber es gibt auch einfach physikalische Gegebenheiten, die da sehr, sehr stark einschränken. Das heißt, wenn ich in voller Fahrt jemanden hinter der Achse, an meinem Antriebsrad hinter der Achse berühre, und dann muss der Hit noch nicht mal unbedingt stark sein. Dann wird der Stuhl unkontrollierbar und ja, dann purzelt er so halb durch den ganzen Raum und das ist eine sehr, sehr große Verletzungsgefahr. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein verbotener Hit und wird mit einer Minute Zeitstrafe geahndet. Ja, aber ansonsten gibt es vom Hitten her relativ wenig Einschränkungen. Wenn einer schon auf zwei Rädern steht, dann dürfen wir den auch nicht noch extra zu Fall bringen, weil das dann auch wieder ein gefährliches Spiel wäre. Aber abgesehen von diesen beiden Regeln ist der Stuhlkontakt absolut erlaubt und erwünscht. Körperkontakt dagegen gar nicht, weil es, wie du schon angesprochen hast, Dorian, verschiedenste Schweregrade der Behinderung gibt und die sind sehr, sehr stark unterschiedlich. Also beim Basketball kann man schon sagen, dass die Jungs und Mädels da in Anführungszeichen ähnliche Muskelwerte aufweisen können in den oberen Extremitäten. Und wenn wollten, sich auch gerne gegenseitig fighten würden. Wenn jetzt ein 3,5er bei uns gegen einen 0,5er antreten würde, dann kann ich dir in 10 von 10 Fällen sagen, wer gewinnen wird. Und deshalb ist es einfach so, dass die Spieler geschützt werden sollen und dadurch halt kein Körperkontakt erlaubt ist im Welsh Rugby.
Ist denn das Verletzungsrisiko, würdet ihr sagen, auch höher? Gibt es mehr Verletzungen durch diese robustere Spielart, sage ich mal? Also ich meine, Mascha, wenn man jetzt euer Team oder eins deiner Teams heißt schon Neckbreaker.
Ja, also ich glaube, dass das Verletzungsrisiko ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ich zum Beispiel auch bei mir persönlich habe mich jetzt noch nie ernsthaft verletzt. Ich sage immer oder erkläre das auch immer so, dass man halt schon recht oft umfällt mit dem Stuhl, also auch besonders ich, weil ich relativ leicht bin, aber der Stuhl fängt sozusagen den Sturz immer gut ab, also der ist ja auch sehr robust gebaut, wie so eine Art kleiner Schutzkäfig, genau, deshalb. Und dann gibt es ja auch noch diese Regeln, wo es dann zu gefährlich ist, zum Beispiel zu hitten, damit das Risiko auch da minimiert ist. Deshalb, ja, aber auch, also, was ich auch nochmal eigentlich vorhin dazu hinzufügen sollte, wollte, es ist halt schon der Kontakt, also man fässt sich da nicht mit Samthandschuhen an. Zum Beispiel ist jetzt auch mein Stuhl durch Hits letztens im Training doppelt gebrochen und die Stühle sind halt sehr fest verschweißt und auch gebrannt, dass die wirklich viel aushalten, aber ja, da geht's ordentlich zur Sache. Aber ja, verletzt habe ich mich trotzdem noch nie.
Deswegen jetzt klopfen wir mal alle hier, ich habe hier sogar Holz, auf Holz, dass es vor allen Dingen nicht in den nächsten paar Monaten noch passiert, ne? Dass da erstmal auf jeden Fall in 24 bis nach den Spielen zumindest verletzungsfrei bleibst. Wir machen noch mal ganz kurz einen kleinen Einschub. Und zwar wollten wir noch mal kurz unserem Partner danken.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben dem Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Wir haben es eben schon angesprochen, ihr spielt im Mixteam, sonst hätten wir euch nicht beide hier am Start. Das ist auch notwendig aufgrund, ja, wir sagen es mal jetzt, der Größe der Sportart. Es ist jetzt schon eher eine kleinere Community, die Rollstuhl-Rugby spielt. Mascha, du hast als 17-Jährige angefangen mit Rollstuhl-Rugby gegen teils erwachsene und schwere Männer. Das Gewicht spielt ja dann bei diesen Hits schon durchaus auch eine Rolle. Wie groß war dein Respekt da am Anfang, Mascha?
Schon natürlich gerade am Anfang ein bisschen mehr, bis man dann da so reingewachsen ist und so ein bisschen, ja, schon, sag ich mal, sich daran gewöhnt. Ich hatte von Anfang an jetzt keine Angst oder so. Ich denke dann, das wäre auch sehr kontraproduktiv, also dann den Sport richtig auszuüben. Aber ja, wenn so ein sehr großer, muskulöser Mann auf einen zugerast kommt, ist natürlich schon ein bisschen Respekt dabei.
Den hast du schon seit ein paar Jahren abgelegt, glaube ich, den Respekt.
Ja, das stimmt.
Also, ich liebe solche Hits. Wenn der Typ auf mich zukommt und mich da durch die Gegend ballert, dann freue ich mich immer innerlich wie so ein kleines Kind. Weil früher fand ich Autoscooter auch ziemlich cool. Und jetzt gibt es das Ganze manuell.
Jens, wie macht sich Mascha?
Oh, sehr gut, muss ich sagen. Gerade ihre Behinderungsform ist halt nicht unbedingt dafür prädestiniert, koordinativ komplexe Aufgaben immer erfolgreich zu meistern. Und das braucht sehr, sehr viel Übung, wenn man CPler ist. Und da hat man schon in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, war schon immer irgendwie gut mit dem Ball. Ich glaube, Mascha, du hast doch davor auch schon irgendwas mit dem Ball mal gemacht. Hatte ich im Kopf, als wir uns da, glaube ich, das erste Mal unterhalten hatten. Aber ja, als Outlet eigentlich eine sichere Bank. Das heißt, ich schmeiße ihr eigentlich immer den Ball und hoffe, dass er sitzen bleibt, wenn da zwei von den anderen Hirten auf sie zustürmen. Aber das passiert in den seltensten Fällen, dass er dir umfällt. Also, ja, Hut ab, ja, dass er sich da auch gegen gestandene Kerle da sehr oft sehr gut durchsetzt. Und die gucken sich dann teilweise da an, wie hatten die das jetzt immer?
Wir haben nochmal euren Nationaltrainer gefragt, Christoph Werner, und der hat uns aber zusätzlich zu dem, dass du es quasi, ich sag mal, selbstbewusst angehst, Mascha, noch verraten, was du, Jens, von Mascha noch lernen könntest.
Der Jens kann von der Mascha eigentlich ihre Unbekümmertheit da lernen, die Herangehensweise von Mascha, sei es bei Turnieren oder Trainingslager. Sie ist einfach immer locker drauf und ja, das kann der Jens gerne übernehmen.
Ich kenne meine Anführungszeichen Defizite. Ich bin hier und da gern mal ein bisschen verkopft vor Spielen und bin da immer ganz froh, wenn mir irgendwer mal die Röhren frei bläst. Hab hier und da auch schon mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, auch jetzt gerade für Neuseeland mir auch wieder ein, zwei Techniken überlegt, um das Ganze einfach lockerer anzugehen, weil das Schlimmste ist, wenn man sich vor den Spielen Gedanken macht, das kann man dann hinterher machen, sondern man sollte immer recht frei an solche Spiele rangehen. Und ja, ich nehme es gern an. Mascha, kannst du immer mal hitten vor dem Spiel, dann weiß ich, dass frei sein soll.
Ist das denn was, Mascha, was du sowieso als Charakterzug hast? Also gehst du mit der Unbekümmertheit nicht nur im Sport, sondern auch, weiß ich nicht, in jetzt Prüfungen in der Uni? Oder ist das was, was sich irgendwie eher nur im Rollstuhl, Rugby zeigt?
Also ich glaube, und das wurde mir auch schon öfter mal von anderen gesagt, dass ich schon grundsätzlich ein sehr positiver, also Mensch bin, der immer sehr locker und meistens mit guter Laune an Dinge rangeht. Ist auch in anderen Lebensbereichen wie Uni oder so. Ja, also ich versuche das auch beizubehalten. Auch natürlich vor wichtigen Spielen oder ja, Turnieren ist die Aufregung natürlich hoch und auch da, wo Jens sagt, vielleicht, wenn man dann verkopft ist, ich versuche das halt immer so gut es geht irgendwie abzuschalten. Und meistens funktioniert das.
Ja, das haben wir auf jeden Fall ja von mehreren Seiten jetzt schon gehört. Du hast vorher Rollstuhl Basketball gespielt und wurdest dann ja mehr oder weniger abgeworben von der Rugby Community, wie wir sie eben schon genannt haben. War das für dich dann auch vielleicht so ein Schritt im Sinne des schnelleren Erfolgs, kleinere Sportart, leichterer Weg, vielleicht in einer Nationalmannschaft, vielleicht zu den Paralympics? Oder hat das damals noch überhaupt gar keine Rolle gespielt und hast einfach bist einfach so ein bisschen deinem Herz gefolgt?
Nee, also damals hatte ich überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie auf mich zukommen könnte oder dass ich zum Beispiel so schnell ja eine Chance bekomme, da irgendwie in die Nationalmannschaft reinzukommen oder halt eingeladen zu werden. Wie gesagt, da habe ich noch überhaupt keinen Gedanken daran gehabt. Es war wirklich einfach, dass ich Lust hatte, den Sport auszuprobieren und dass er mir sofort mehr Spaß gemacht hat. Ja, aber natürlich ist da auch was dran, dass es da natürlich schnellere Aufstiegschancen und Möglichkeiten gibt. Aber ich tue es definitiv für den Sport, weil der einfach unfassbar geil ist.
Du hast ja eh, wenn man jetzt so will, deine Berufung gefunden im Rollstuhl Rugby und hast hier von höchster Stelle, von höchsten Stellen schon Lob bekommen. Ist das eigentlich was dir unangenehm ist oder gefällt dir das? So Lobhudelei. Sie guckt kritisch für alle, die das jetzt nur hören.
Nein, also es freut mich natürlich schon sehr, so zu hören. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass ihr unseren Trainer da irgendwie gefragt habt. Ja, macht mich eben schon glücklich, dann zu hören, dass ich scheinbar auch also dann was richtig mache. Ja, aber ich mag es auch nicht, wenn jetzt zu viel Aufmerksamkeit irgendwie gemacht wird.
Dann lass uns doch die Aufmerksamkeit mal direkt auf Jens wieder zurückschwenken.
Ja, weil ich die auch so liebe.
Ja, siehst du, aber das, ja, das ja. Hast du jetzt, hast du dir jetzt eingebrockt, dass du hier für den
Hat Podcast Mascha dir eingebrockt. Hast.
Du bist nämlich auch ein sehr wichtiger Spieler für das Team, für die Nationalmannschaft. Und wir haben natürlich mit eurem gemeinsamen Trainer Christoph Werner auch über deine Stärken gesprochen. Nicht nur darüber, was du noch lernen kannst.
Jens ist ein kluger Kopf, ein Stratege, der alle Taktiken kennt, auswendig kennt und immer eine Lösung parat hat.
Mascha, hat der Coach da noch was vergessen?
Ich stimme dem Coach definitiv zu.
Das ist immer gut.
Ich konnte jetzt schon also sehr, sehr, sehr viel von Jens lernen. Und auch gerade, weil wir ja beide mit der gleichen Punktzahl auf dem Feld spielen, versuche ich mir sehr viel von Jens abzugucken und auch noch in Zukunft viel von ihm zu lernen. Und er bringt auch Sachen gerne bei. Also das wollte ich noch kurz sagen. Ich habe das Gefühl, er gibt auch gerne sein Wissen weiter und versucht einem Dinge zu erklären, auch gerne mehrmals, wenn man es nicht sofort verstanden hat. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Ist das denn auch sowas im taktischen Bereich, was du dir dann abguckst? Oder ist da auch mal ein Kniff dabei, wie ramm denn mal hier, gib mal einen Hit eher an der Stelle, damit er erfolgreicher ist? Was guckst du dir da am ehesten ab?
Ich finde auf jeden Fall so seine, also Jens Fahrwege und ja auch wie er den Stuhl im richtigen Moment dreht oder eben stehen bleibt, blockt, da das ist einfach schon also sehr perfektioniert und das gucke ich mir ab oder versuche ich.
Jens, du bist ja tatsächlich bei dir im Heimatverein, dem SV Eiche Biederitz, auch als Spielertrainer aktiv. Also du hast auch schon so ein bisschen diese Taktikbrille, diese Trainerbrille vielleicht dadurch so ein bisschen aufgesetzt und fungierst, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft so ein bisschen als verlängerter Arm des Trainers, vielleicht Taktikfuchs. Hast du schon Spielzüge in der Schublade liegen für Paris?
Jein. ich meine, wir kennen alle Teams in- und auswendig, vielleicht die Übersee-Teams noch nicht so perfektioniert wie die europäischen Teams, aber wir haben gegen jedes Team Taktiken, die funktionieren können. Vielleicht aus der Trainersicht, wurde damals so ein bisschen in die Rolle gedrängt. 2012 bis 2019 hatte ich die Stelle des Junioren-Nationaltrainers inne und habe dadurch viel, viel selber mir erarbeiten müssen, um es dann den potenziellen Spielern und dem potenziellen Nachwuchs weitergeben zu können. Und das hat mich in meiner Entwicklung natürlich auch ungemein geboostert. Weil die Sachen, die man weitergibt, die muss man erstmal selber verstehen, damit man sie auch weitergeben kann. Und ich muss halt selber wissen, wovon ich spreche, wenn ich das jemand anders auch vermitteln möchte. Und ja, es ist halt ein Gesamtgefüge, was ich als Leistungssportler irgendwie ergänzen muss. Und da sind wir mit der Deutschen Sporthilfe oder auch mit den OSP-Leistungen recht gut versorgt, wenn es da um Sportpsychologie geht, weil es da natürlich dann um die kleinen Stellschrauben geht, die noch die letzten 2-3% rausholen können. Und finde ich wichtig, auch im mentalen Bereich und auch gerade im taktischen Bereich on point zu sein, weil du kannst noch so stark sein, wenn du gegen die Wand fährst, dann wird dir das wenig bringen, wenn du nicht weißt, wo die Tür ist.
Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Man hat ein bisschen das Gefühl, ihr beide seid eigentlich kombiniert die perfekte Rollstuhl-Rugby-Person. Das heißt, umso besser, dass ihr zusammen eigentlich auf dem Feld steht und in der Halle steht. Jens, wir wollen bei dir aber auch nochmal einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Bei dir fing nämlich eigentlich alles mit Handbiken an. Und dann braucht es fürs Studium eine Mannschaftssportart. Und deswegen bist du quasi dahin gewechselt. War da Handbiken denn dann nie wieder irgendwie eine Option? Weil das ja eigentlich als Einzelsportart bis nur von dir selbst abhängig ein leichterer Weg vielleicht sogar zu Paralympics mal gewesen wäre.
Das hatte ich damals auch so gedacht. Deshalb habe ich mir auch Handbiken ausgesucht, nachdem ich im Fernsehen die Paralympics gesehen hatte. Aber gerade in Einzelsportarten geht es halt alles darum, wie sind deine körperlichen Voraussetzungen? Und ich habe aufgrund meiner Querschnittlähmung einen eingeschränkten Maximalpuls, also er liegt bei mir bei 120. Habe dazu noch Einschränkungen im vegetativen System, das heißt, ich kann nicht schwitzen und überhitze dadurch sehr, sehr schnell. Und das ist für Ausdauersportarten sehr kontraproduktiv oder nicht hilfreich. Und ja, ich habe das semi-professionell probiert anzugehen mit eigenen Trainer etc. Aber wenn die Gegner einfach körperlich funktionaler sind, dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass es nicht bis zur höchsten Klasse reichen wird. Und ja, da kam das Studium ganz, ganz gelegen, gerade dann Rollstuhl Rugby. Heißt aber nicht, also ich habe dann 2, 3 Jahre bin ich zweigleisig gefahren, einfach weil es auch eine gute Ausdauergrundlage bedeutet. Aber ab einem gewissen Punkt musste ich mich halt entscheiden, welche Sportart ich wirklich voll professionell ausführen möchte. Und da lag es ganz klar beim Rollstuhl Rugby dann.
Du hast ja dafür dann jetzt beim Rollstuhl Rugby Ausdauer bewiesen und wie du eben schon angesprochen hast, 15 Jahre nach dem Einstieg in die Sportart belohnst du dich mit den Paralympics.
Ja, hat gut Ding will Weile haben, ja. Deshalb wären diese Spieler auch unsere Spieler.
Auch dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das müssen wir eigentlich so stehen lassen. Es könnte schon fast das Ende sein, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn bevor wir zum Ende kommen, wollen wir noch mal ganz kurz auf unseren Partner-Podcast, den Team Deutschland-Podcast hinweisen, unser olympisches Pendant quasi, wo es ebenfalls alle 4 Wochen eine Folge gibt.
In der aktuellen Folge geht es ums Thema Surfen. Camilla Kemp ist die erste Surferin, die für das Team Deutschland bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Zusammen dann mit Tim Elter, die sind zusammen in der Podcast-Folge am Start und sie werden dann auf Tahiti, wo die Olympischen Surfwettbewerbe stattfinden werden, einiges vorhaben. Es geht in der Folge natürlich um die Leidenschaft für ihren Sport und aber auch, dass es am Ende um viel mehr als nur den Sport geht.
Wir sind Teil von was Größerem. Es geht nicht mehr nur um unsere eigene Leistung, sondern wir tun es für uns, für unsere Trainer, für unsere Teamkollegen, Familien und halt für Deutschland. Und das ist halt sehr schön, wenn man Teil was Größerem sein kann.
Also das und viele weitere Themen sind dann natürlich Thema im Podcast, zum Beispiel der Vorteil von langen Armen beim Surfen. Wusste ich jetzt auch nicht, dass das von Vorteil sein kann. Hört rein beim Team Deutschland Podcast und genau, liked und abonniert den gerne auf allen möglichen Plattformen. Genauso wie auch den Team Deutschland Paralympics Podcast. Aber jetzt kommen wir zurück zu euch. Wir haben zum Abschluss immer so ein paar Sätze vorbereitet, drei an der Zahl, wo wir die erste Hälfte liefern und ihr seid für die zweite Hälfte des Satzes verantwortlich und zuständig. Und Philipp würde mal den ersten euch hinwerfen und dann wäre der Vorschlag, Mascha legt immer vor, Jens zieht nach.
Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du, Mascha?
Teamsport.
Teamsport, also an euren Auftritt quasi.
Ja.
Sehr gut. Jens, was denkst du?
Spielen unterm Eiffelturm. Weil unsere Spielstätte ja direkt unterm Eiffelturm liegt oder in absoluter Sichtweite des Eiffelturms, ich glaube, sind 400 Meter von unserer Sportstätte zum Eiffelturm. Deshalb passt Spielfeld unterm Eiffelturm schon ziemlich gut.
Könnte nicht
Okay.
spektakulärer
Ja.
sein, so eine Spielstätte. Mascha, du legst wieder vor. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Mehr Spieler und Aufmerksamkeit.
Für den Parasport allgemein dann, meinst du auch? Oder fällt dir das im Rollstuhl Rugby nochmal
Ich
besonders
glaube,
auf?
das gilt für viele Parasportarten, aber ich beziehe das jetzt auch auf Rollstuhl-Rugby.
Meine Antwort ist vielleicht etwas idealistisch, aber ich möchte, dass es eine gleichberechtigte Klassifizierung gibt. Das heißt, dass keiner in seiner Klassifizierung bescheißt und alle ehrlich und echt klassifiziert werden, weil das ist der absolute Todesstoß für jede Parasportart, wenn dort Menschen probieren, eine vorteilhaftere Klassifizierung für sich zu bekommen und eigentlich das System bescheißen. Das finde ich nicht gut und ich finde, das sollten wir besser machen können. Und ja, ist halt sehr idealistisch gesagt.
Da würden wir jetzt, glaube ich, gerne ganz viel zu nachfragen, aber ich fürchte, dann sprengen wir den Rahmen komplett und das ist wahrscheinlich eher was für eine eigene Folge als Thema vielleicht mal. Deswegen springen wir mal zum dritten Satz, zur dritten Kategorie. Und zwar, Mascha, dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
Zeichnen.
Zeichnen. Geil.
Ja, ich zeichne ganz gerne in meiner Freizeit. Das ist abseits vom Sport.
Da freue ich mich dann mal auf die Zeichnung von dir.
Ja, okay, kann ich machen.
Aber was zeichnest du so? Also guckst du aus dem Fenster und das ist es dann? Oder sind es Dinge, die du dir so vorm inneren Auge hast?
Ja, also einfach Dinge, die mich gerade beschäftigen, die ich gerne mag. Also ich zeichne auch gerne Sachen, zum Beispiel vom Rollstuhl-Rugby. Ja, also das ist einfach ein großes Hobby von mir. Tatsächlich habe ich das früher mehr ausgeübt als mit jetzt im Moment, weil ich weniger Zeit habe, aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß.
Würdest du denn deine Utensilien mit nach Paris nehmen und in Paris auch zeichnen?
Den Eiffelturm zeichnen? Wenn man die Zeit dazu findet. Also ich kann ja auf jeden Fall mal was mitnehmen.
Jens wird es eh einfordern.
Mach mal.
Okay.
Ich möchte eine Zeichnung aus Paris von dir. Ja, ist egal, okay. Was.
Okay.
Ich habe noch ein bisschen Platz hier an meiner Wand.
Jens, jetzt musst du aber nachziehen.
Ja, meine geheime Superkraft ist Schlafen. Ich mag schlafen und ich kann sehr, sehr gut und sehr, sehr viel schlafen. Und ich schlafe nicht immer gleich schnell ein, aber dafür schlafe ich lange.
Brauchst du denn immer dein eigenes Spezialkissen oder schläfst du auf jedem Kissen ein? Das finde ich ja schon irgendwie spannend.
Ich brauche es nicht, aber ich nehme es gern mit. Aber ich brauche auf jeden Fall einen dunklen Raum und Oropax. Egal, auch wenn ich alleine schlafe. Also in meinem Elternhaus in Magdeburg, das liegt komplett im Grün. Und da schlafe ich trotzdem mit Oropax, weil mich die Vögel nerven morgens um 5. Und kein Bock von Vögeln aufzuwachen, deshalb... Gestern war es zum Beispiel so, da war ich so kaputt, da habe ich um 8:30 Fernseher ausgemacht und habe trotzdem bis 4:07 geschlafen. Boah, war gut. Jetzt habe ich eben gerade nochmal 1,5 Stunden geschlafen. Schlafen fetzt viel.
Das ist auch ein gutes Talent als Sportler.
Ja. Optimale Regeneration.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir das durchgehen lassen können eigentlich als Talent, aber wir lassen es mal durchgehen. Also bei mir ist nämlich so, wenn ich zu viel schlafe, werde ich eigentlich eher noch müder. Von daher ist vielleicht schon ein Talent, wenn man, wie viele Stunden waren das dann? 9 Stunden schläft und das tut gut, ist es vielleicht doch ein Talent. Ja.
Man muss das dosieren können, ne? Das ist das Wichtige.
Ja.
Wenn man, wie du schon sagst, wenn du zu viel schläfst, dann ist das eher kontra. Und deshalb an alle Hörer da draußen, mehr als 2 Stunden am Tag schlafen, bringt es nicht für die Nacht.
Mit diesem Tipp wollen wir diese Folge quasi schließen. Mascha Mosel und Jens Sauerbier aus der deutschen Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft. Vielen Dank für eure Zeit, für das spannende Gespräch und schön, dass ihr bei uns zu Gast wart.
Vielen Dank für die Einladung und ja, macht weiter so. Ja,
mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ja, und damit sind wir dann auch eine Podcast-Folge näher an den Paralympics in Paris. Wenn ihr die nur noch kurze Zeit bis dahin noch spannend gestalten wollt, hört in die älteren Folgen rein. Die sind nämlich nicht alt, sondern nur schon vor etwas längerer Zeit hochgeladen worden. Aber die Gespräche sind alle relativ zeitlos. Lasst Likes und Follows da bei Social Media oder den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns drüber. Wir, das sind Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust. Wir machen jetzt die Mikros aus und sagen Adieu.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.